Im Studium und später in den verschiedenen Berufen, die ich ausgeübt habe und damit in den verschiedenen Feldern, durch die mich meine Laufbahn geführt hat, wurde ich immer wieder auf die Kontinuität meiner Biografie und meiner Lebensgeschichte verwiesen. Jedes Mal nämlich, wenn mich jemand fragte, was machen deine Eltern? Wo wohnen sie? Hast du Geschwister? Was machen sie beruflich? Etc. Oder als meine Großmutter mütterlicherseits in ein Altenheim im Großraum Paris kam und der Staat gegen die Kinder, meine Mutter, ihre Schwester und die Ehefrau ihres verstorbenen Bruders und Enkel, darunter meine Brüder und ich, Unterhaltsansprüche geltend machte. Wir waren gesetzlich dazu verpflichtet, für jenen Teil der Unterbringungs- und Pflegekosten aufzukommen, die nicht vom Sozialamt übernommen wurden. Im Büro der Richterin, die uns zu sich bestellt hatte, um uns über die Rechtslage aufzuklären, sah ich zum ersten Mal seit Jahren die Schwester meiner Mutter wieder, und der Schock der Verschmelzung und Abspaltung traf mich mit voller Wucht, als meine Tante, kaum waren wir nach dem Gespräch durch die Tür, eine rassistische Bemerkung über die Repräsentantin des Staats machte, der in Gestalt einer jungen schwarzen Frau Geld von uns wollte. Mit einem Mal fand ich mich durch die Macht der Umstände wieder in den familiären Rahmen gepresst. Natürlich war ich einverstanden damit, den Unterhalt für meine Großmutter zu zahlen, und davon abgesehen, ob einverstanden oder nicht, war ich gesetzlich dazu verpflichtet. Ich muss gestehen, dass es mir sehr viel lieber gewesen wäre, wenn ich die Nachricht per Post erhalten hätte und mir die Bemerkung meiner Tante erspart geblieben wäre. Zwar wurde ich in dieser Situation in juristischer und finanzieller Hinsicht als Mitglied der Familie definiert, durch die Vorladung vor Gericht, gefolgt von monatlichen Einzügen von meinem Bankkonto, eine Definition, die darüber hinaus eine emotionale war, denn ich hatte meine Großmutter sehr gemocht, aber die Situation rief mir auch die sozialen, intellektuellen und politischen Gründe in Erinnerung, warum ich nicht mehr Teil dieser Familie hatte sein wollen. Es war mir nicht leicht gefallen, diesen Widerspruch auszuhalten, und auch der Versuch, ihn zu vergessen, war immer wieder gescheitert, denn er hatte sich mir regelmäßig in Form der juristischen und institutionellen Mechanismen aufgedrängt, die unser Leben beherrschen, ob wir es wollen oder nicht. Nach dem Tod meiner Mutter mussten meine Brüder und ich, obwohl sie kein Testament hinterlassen hatte, beim Notar einen Vertrag unterzeichnen, um das Erbe antreten zu können. Es handelte sich um einen sogenannten Erbauseinandersetzungsvertrag. Ich hatte keine Ahnung, warum diese Prozedur erforderlich war, denn nach dem Tod meines Vaters hatte meine Mutter überrascht festgestellt, dass ihren Söhnen ein Teil des Geldes auf den gemeinsamen Bankkonten zustand. Empört hatte sie uns gebeten, eine Verzichtserklärung zu unterschreiben, damit alles, was sie und mein Vater gemeinsam besessen hatten, an sie ging. Wie meine Mutter uns damals am Telefon sagte, sei das schließlich ihr Geld, denn es war das, was meine Eltern im Laufe ihres gemeinsamen Lebens verdient und angespart hatten. Weitere Formalitäten waren damals nicht nötig gewesen. Jetzt beschränkte sich das Erbe, das unter uns Vieren aufgeteilt werden sollte, auf das Geld, das ich über die Jahre auf Sparkonten angesammelt hatte, und auf die Lebensversicherung meiner Mutter. Ich übernahm die Formalitäten und übermittelte meinen Brüdern alle Informationen, die sie brauchten, um die Dokumente richtig auszufüllen und an mich zurückzuschicken. Mein älterer Bruder weigerte sich, denn aufgrund eines tiefen Misstrauens gegenüber administrativen Dingen, das für Angehörige der unteren Klassen typisch ist, verstand er nicht, wofür all diese Auskünfte notwendig waren. Vor allem nicht, warum er die Höhe seines Einkommens und seine Steuerklasse offenlegen sollte. Ich musste ihm erklären, ihn überzeugen, dass, wenn er das Formular nicht ausfüllte und zurückschickte, keiner von uns seinen Teil des Erbes ausgezahlt bekommen würde und auch er auf das ihm zustehende Geld würde verzichten müssen. Dabei war er derjenige von uns allen, der es am nötigsten hatte. Um ihn zu beruhigen, denn ich ahnte, dass es ihm peinlich war, mir die Höhe seines Einkommens zu verraten, er lebt in Belgien von Sozialhilfe, gab ich ihm die E-Mail-Adresse des Notars und schlug vor, er solle diesem alle erforderlichen Informationen direkt übermitteln, ohne den Umweg über mich. Die Summe, die jedem von uns zustand, war relativ gering. In den unteren Klassen gibt es kein großes Erbe, und im Grunde ist es sogar seltsam, dafür dasselbe Wort zu verwenden, wie für den Besitz, der in bürgerlichen oder aristokratischen Familien von Generation zu Generation weitergegeben wird. Jedenfalls ordnete mich die Tatsache, dass ich mich um all diese Dinge kümmerte, einmal mehr einer familiären und sozialen Vergangenheit zu, die dadurch auch zu meiner Gegenwart wurde. Der unauflösbare Widerspruch zwischen Kontinuität und Diskontinuität erlaubt es, den Habitus mit all seinen Zufälligkeiten und Brüchen konkret zu begreifen, als System aus kollektiven Zwängen, die dem Individuum und dem Individuellsten dieses Individuums eingeschrieben sind, und auch zu verstehen, wie die Realität des sozialen Aufstiegs und des gespaltenen Habitus sich Tag für Tag entfaltet. Die Familie als Institution und als emotionale Tatsache stellt also im Kopf und im Körper des Klassenwechslers einen Raum dar, in dem die Klasse, aus der man kommt, und die Klasse, in der man mittlerweile lebt, in Beziehung, Austausch und Konflikt zueinander treten.